Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Das Wort, das der heutigen Predigt zugrunde liegt, steht im 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wachet. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder und Schwestern in der Welt gehen. Herr, wir bitten dich, dein guter Geist führe uns in alle Wahrheit. Amen. Liebe Gemeinde, nur zur Erklärung. Es ist manchmal so, dass ja der Erntedank Sonntag nicht immer ganz gleich ist und nicht überall gleich ist. Deswegen gibt es zwei, drei Sonntage, die einen normalen Predigtext haben, und dann hätten sie einen, wenn der Erntedank drauf fällt. Es dürfte klar sein, dass das jetzt nicht der Erntedanktext par excellence ist. Ja? Ich habe mir gedacht, nimm den ruhig einmal. Schau dir das einmal an. Und sei doch auch einmal mutig genug, nicht darüber zu predigen, alle Sorgen werfet auf ihn, sondern einmal zu versuchen, etwas anderes durchzubuchstabieren. Nämlich die Demut. Und das möchte ich mit euch tun. Liebe Gemeinde, wer einen anderen Menschen demütigt, der zerbricht etwas in ihm. Oder er zerbricht den Menschen selbst. Wer einen anderen Menschen demütigt, der zerbricht sein Selbstwertgefühl, der stürzt ihn in eine tiefe Ohnmacht und fügt ihm eine lebensbedrohende Wunde zu, die eitert und den ganzen Organismus, den ganzen Menschen zu vergiften droht. Demütigung ist Erniedrigung. Und Erniedrigung erzeugt entweder Hass oder die Gesinnung der Niedrigkeit. Ich zitiere: Der getretene Wurm krümmt sich. So ist es klug. Er verringert damit die Wahrscheinlichkeit, von Neuem getreten zu werden. In der Sprache der Moral: Demut. Friedrich Nietzsche hat das so formuliert. Und damit die Demut mit der Angst in Verbindung gebracht. Demut hieße nach ihm, sich klein machen, damit keiner auf die Idee kommt, dich zu treten. Demut ist nach Nietzsche Knechtsgesinnung, Unterwürfigkeit. Das Gegenteil des starken, freien, großen und sich seiner selbst bewussten Menschen. Denn dieser Mensch, der große, sich seiner selbst bewusste Mensch, das ist das Ideal des Menschen. Seit Aufklärung und Moderne auf jeden Fall. Und jeder von uns versteht das. So will ich auch sein. Wenn mir eine Demütigung widerfährt, dann kenne ich auch beide Reaktionen. Mich entweder klein machen, verschwinden wollen, weggehen wollen. Oder Zorn, Wut, jetzt erst recht dreinschlagen, aggressiv werden. Es scheint, als gäbe es nur entweder Schlucken oder spucken. Was aber ist Demut? Was ist jene Demut, die uns Petrus hier ganz offensichtlich ans Herz legt? Wir kommen in dieser Sache weiter, wenn wir einen kleinen Umweg gehen. Wenn wir einen Umweg gehen und eine der ganz berühmten Schriften Martin Luthers zu Rate ziehen, die er im Jahr 1520 veröffentlicht hat, von der Freiheit eines Christenmenschen. 500 Jahre alt, aber nicht überholt. Sie gehört zum Fundus unserer Geschichte, zu unseren Schätzen. Gleichsam könnte man sagen, wie im Matthäusevangelium dem Schriftgelehrten, der ein Jünger des Himmelreichs geworden ist, der holt aus seinen Schätzen hervor Altes und Neues. Diese Schrift ist etwas vom Alten, das ein Schatz ist. Aber ich will es natürlich nicht durchgehen mit Ihnen, aber ich will die entscheidenden zwei Sätze herausholen. Und die geben zum Nachdenken, die führen uns auf einen Umweg, wo wir wieder hinkommen zu dem, was gemeint ist. Luther beginnt seine Schrift mit zwei Spitzensätzen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Okay? Das tut was. Ein stolzer Satz. Bei diesem Satz werde ich so richtig groß innerlich. Und dann kommt der zweite Satz. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Das ist jetzt harte Rede und ich wäre nicht ehrlich, wenn ich nicht bekennen würde, dass ein solcher Satz in mir auf jeden Fall einmal zunächst Widerstand hervorruft, denn ich mag mich nicht so gerne beugen. Aber Martin Luther geht es darum zu sagen, wie es um den Christenmenschen bestellt ist. Und um das zu sagen, um klarzumachen, wie seine Freiheit beschaffen ist und auch seine Demut beschaffen ist, braucht er zwei Sätze. Es lässt sich nicht in einem sagen. Er braucht zwei Sätze, die genau das Gegenteil behaupten und beide miteinander und nur miteinander wahr sind. Wenn wir mit Ernst Christen sein wollen, dann bewegen wir uns in beiden Sätzen, und zwar gleichzeitig. Und zwar nicht so, dass einmal das eine angebracht ist und dann das andere, sondern dass immer beides gleichzeitig gilt und wir es nicht auseinander zu dividieren vermögen. Wenn wir beides festhalten, dann sind wir im Herzen des christlichen Glaubens, dann sind wir dort, wo wir Jesus Christus selbst treffen. Seid untereinander gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht wie eine Beute fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Das heißt, in Christus begegnen wir dem Herrn, der in Vollmacht predigt und handelt, vor dem Menschen auf die Knie gehen. Und wir begegnen dem, der selbst in die Knie geht und den Menschen dient, seinen Jüngern die Füße wäscht. Wir begegnen dem, der bereit ist, ans Kreuz zu gehen. Und immer ist er beides. Herr und Knecht. Knecht und Herr gleichzeitig. Man kann es nicht auseinander dividieren. Denn Herr ist er, um zu dienen, und Diener ist er, um als Herr zur Herrlichkeit zu befreien. Um in eine Nachfolge zu rufen, die immer und überall beides umfasst und in sich schließt. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedem untertan. Und wenn Sie den Archetypus dieses Bildes haben wollen, dann müssen Sie auf Christus schauen. Und wir merken, wenn wir das tun, dass Demut etwas ganz anderes ist als das, was wir manchmal damit verbinden, so dieses Pseudo in sich verkrochene und leicht gebückte und so von unten herauf und mit leiser Stimme vielleicht und so weiter, immer suggerierend, ich bin ja eh nicht so wichtig und ich bin ja eh so demütig. Demut ist eine Kraft. Eine Kraft und keine Schwäche. Und ich möchte zwei Aspekte mit Ihnen noch anschauen, zwei Aspekte dieser Demut buchstabieren, denn ich glaube, dass dieser so auf den ersten Blick so altmodische, so frömmelnde Begriff, wenn wir ihn von dem befreien, was sich da an ihn geheftet hat, dann könnte er geradezu die Kardinaltugend für dieses Zeitalter werden und sein. Erster Punkt. In Bayern und in Schwaben lautete die mittelalterliche Übersetzung des lateinischen Begriffes für Demut Dienmut. Dienmut. Und damit hat die Sprache selbst den Kern dessen festgehalten, worum es in der Demut geht. Demut ist der Mut zu dienen. Und Demut hat nichts, aber auch gar nichts mit Schwäche zu tun. Sie hat mit dem Mut zu tun, einen anderen Weg zu gehen. Der Weg dieser Welt war und ist die Herrschaft, ist Macht zu gewinnen und Macht zu erhalten. Herrschaft und Macht haben aber immer mit Zwang und mit Furcht zu tun. Aber Zwang und Furcht verändern Menschen nicht. Der Herr der Welt geht einen anderen Weg. Warum? Vielleicht in aller Vorsicht gesagt, weil er selbst gesehen hat, dass der Weg der Macht, des Zwanges, des Gerichtes nicht funktioniert. Der Gott, der den Menschen als Herr gegenübertritt, erreicht ihre Herzen nicht. Der Gott aber, der den Menschen als Mensch begegnet, der ihnen dient, ohne deshalb die Wahrheit zu verleugnen, der erreicht ihre Herzen, der verwandelt sie, der bewirkt, dass sie selber in Freiheit den Weg der Nachfolge gehen. Sich zu bücken erfordert Größe. Wirklich demütig vermag eigentlich nur der zu sein, der um seine Größe weiß und sie gerade deshalb loslassen kann. Wer wirklich groß ist, der braucht nicht darauf zu bestehen. Der kann sich bücken, der vermag es zu knien und zu dienen und es spielt für ihn überhaupt keine Rolle. Zweitens, der lateinische Begriff für die Demut, die Humilitas, hängt eng zusammen mit einer anderen lateinischen Bezeichnung, die Erde meint. Die Erde heißt auf Lateinisch Humus, kennen wir alle. Humilitas und Humus. Und dann gibt es noch einen dritten Begriff, der drängt sich jetzt bei manchen wahrscheinlich im Kopf schon auf, der nicht ganz so eindeutig etymologisch, aber doch auf jeden Fall lautmalerisch zusammenhängt mit dieser Reihe. Humilitas, Humus und der Mensch ist der Homo. Es scheint, als würden alle diese Begriffe zusammengehören. Man kann das natürlich negativ interpretieren und hat das auch getan. Man hat gesagt, die Demut, die Humilitas, die kriecht am Boden. Sie ist unterwürfig, sie ist wie der Wurm am Erdboden unterwegs. Die Tugend der Demut ist deswegen auch der griechisch-römischen Antike eher fremd. Aber es gibt eine Linie, die ganz spannend ist, denn sie führt uns gerade vom Lateinischen auch ins Hebräische hinein, in die Schöpfungsgeschichte. Die Demut, die Humilitas, hängt zusammen mit dem Humus der Erde und dem Homo dem Menschen. Und in der Schöpfungsgeschichte, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, empfängt der Mensch seinen Namen Adam, weil er von der Adama, der Erde, dem Acker, genommen ist. Der Mensch ist also seinsmäßig mit der Erde, mit der Schöpfung, mit der Kreatur verbunden. Gerade als Herr und König, das ist ja eigentlich das Bild, das die Schöpfungsgeschichte vermittelt, als Herr und König über die Schöpfung ist es die Demut, die Humilitas, die die Kerntugend dieses Königspaares ist. Denn gerade als dieses Königspaar sind Mann und Frau zum Dienst eingesetzt, diese Welt, diesen Garten zu bebauen und zu bewahren, zu behüten. Die Haltung der Demut ist es, die um die eigene Größe und um die Berufung zum Dienst weiß. Und die Ursünde des Menschen, die bis heute höchst virulent ist, ist es genau diese Demut abzustreifen und sich zu überheben. Sie kennen das, dass wir in unserer Tradition eigentlich beides haben. Sie kennen das aus dem Psalm 8. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, wenn ich also den Blick einmal ganz rauf richte, dann frage ich mich, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Was ist das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Und dann der Blick auf den Menschen. Und was sieht der Beter dort? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Wenig niedriger als Gott. Demut heißt, um beides zu wissen. Um die unglaubliche Größe unserer Berufung und zugleich um unsere Grenzen, dass wir Geschöpf sind und nicht Schöpfer, dass wir im Großen und Ganzen der Schöpfung gleichzeitig verschwindend gering sind. Das gehört beides zusammen. Jahrhundertelang hat auch das Christentum die zweite Botschaft gerne vernommen. Man hat sich herrlich gefühlt und selbst herrlich agiert. Man hat die Welt und die Kreatur und die Mitgeschöpfe unterjocht und gebraucht und ausgenützt und ausgeplündert. Man hat die Demut entsorgt und den Hochmut kultiviert. Einen Hochmut freilich, der nicht im Mut zu hohen Dingen bestanden hat, sondern in der Selbstüberhebung. Der Mensch verstand sich als Imperator, aber nicht mehr als Haushalter, als Verwalter im Auftrag eines Größeren. Und so ist die Demut verschwunden. Wissen wurde zu Macht. Und immer mehr weiß der Mensch und immer mehr Macht übt er aus. Über die Atome und über die Gene und er bastelt an einer künstlichen Intelligenz, mit Hilfe derer er seine Grenzen endgültig sprengen will. Er formt die ungeborenen Kinder nach seinem Bild, er selektiert und manipuliert, er verwischt die Grenzen zwischen Tier und Mensch, vermischt beides, züchtet Leben als Ersatzteillager und meint, eine Macht entfesseln zu können, mit deren Hilfe er die Sterblichkeit zu überwinden vermag. Er quält und peinigt die Kreatur, demütigt sie, indem er den Tieren ihre Würde nimmt und sie zu Objekten macht, mit denen er tun und lassen kann, was er will. Die Demut ist dabei auf der Strecke geblieben. Jene Demut, die darum weiß, wer ich als Mensch bin, nämlich Gottes Geschöpf und verbunden und verantwortlich für die Welt, in der ich lebe. Es hat freilich auch immer eine andere Spur gegeben, die von der Demut und von der Dankbarkeit und der Freude singt und geredet hat. Eine Linie, die wir vom Alten Testament bis heute und hier verfolgen können. Es ist das Feiern über die Erstlinge des Feldes, das Fest der Ernte, wo gefeiert und anerkannt wird, wer Gott ist und wer wir sind. Und wir feiern als Christen Erntedank seit Jahrhunderten. Aber wir dürfen uns schon auch die Frage stellen, leben wir die damit verbundene Demut und Dankbarkeit auch? Denn auch wir, das müssen wir ganz nüchtern sagen, sind zutiefst infiziert von dieser gedankenlosen und hochmütigen Gesellschaft, die nur auf den eigenen Wohlstand schaut und nicht nach dem Preis fragt, den der Aufbau dieses Imperiums kostet. Erntedank ist auch ein Moment des Innehaltens, im Singen, im Danken, ein altes Wort zu hören, das da sagt, Demut macht Menschen zu Engeln, Hoffart zu Teufeln. Ich kürze und schließe. Petrus fordert die Christen zur Demut auf. Demut ist der Mut zu dienen und dabei nicht im Rampenlicht zu stehen. Demut ist der Mut zu dienen, etwas zu tun, weil es gut ist und richtig ist und nicht, weil es gesehen und anerkannt und honoriert wird. Demut ist der Mut zu dienen und mich dabei am anderen Menschen, an der Sache zu orientieren und nicht an dem, was es mir bringt. Wahrhaft demütige Menschen sind starke Menschen. Denn sie sind nicht abhängig von dem, was andere über sie sagen und von ihnen halten. Sie brauchen das Rampenlicht der Aufmerksamkeit nicht, weil sie selber im Licht leben. Sie befeuern nicht die Hektik und Aufregung. Ihre Stärke ist Augenmaß und Besonnenheit, Beständigkeit, Gelassenheit und ein Sinn für Proportionen. Demut ist bodenständig. Sie hat mit der Humilitas und dem Humus zu tun. Sie weiß um die Zusammenhänge von Wachstum und Vergehen, um die Verbundenheit der Dinge und Menschen. Sie weiß, wann es genug ist und dass nicht jede Grenze dazu da ist, dagegen anzurennen. Soll unsere Welt Zukunft haben? So braucht sie Menschen, die bereit sind, sich in der Tugend der Demut zu üben. Und wer bitte soll das tun, wenn nicht wir? Amen.